Guten Tag und herzlich willkommen im Abenteuer. Genau so steht es geschrieben auf der Homepage meines Gastes heute in der Redezeit. Und deswegen erwartet Sie auch genau das in unserer nächsten Radiostunde. Große Abenteuer, die auf Weltmeeren, in der Wildnis, beim Dalai Lama oder sich entlang der deutsch-deutschen Grenze abspielen. Mario Goldstein hat sie erlebt und wird uns von ihnen erzählen. Da geht es dann ganz sicher ganz intensiv um die Suche und die ewige Suche, kann man schon sagen, nach Freiheit und Zufriedenheit, die sein Leben wie ein rotes Band umspannt und auf der wir uns ja irgendwie auch alle mehr oder weniger befinden. Nicht immer braucht es im Leben ein ganzes Weltmeer, um einen Traum wahr werden zu lassen. Im Oberbergischen haben einige Menschen ihren Sehnsuchtsort in einem kleinen Dorf gefunden und hauchen diesem Fleckchen Erde zwischen grünen Hügeln und Hängen immer mehr Leben ein. Um 11:30 erzählen wir Ihnen diese besondere Dorfgeschichte. Hier ist Neugier genügt. Schön, dass Sie mit dabei sind. Neugier genügt hier in WDR 5. Die Biografie meines heutigen Gastes in der Redezeit liest sich wie ein fiktiver Abenteuerroman, stimmt aber nicht, hat nämlich alles stattgefunden und ehrlich gesagt nichts gegen Reinhold Messner, aber danach habe ich gedacht, der kann wirklich einpacken, wenn man auch nur ein paar Geschichten aus Mario Goldsteins Leben nachspürt. Seine Abenteuer gingen zwar weniger in die Höhe, sondern vielmehr in die Weite, also hinaus in die Wildnis, auf die Meere, über Grenzen hinweg, immer mit dem Ziel, Freiheit zu finden, um frei zu leben. Denn das sagt er über sich selbst. Er weiß, was es heißt, unfrei zu sein. Der Globetrotter und selbsternannte Freiträumer, der auf seiner Abenteuerreise dankenswerterweise jetzt hier im Kölner Radiostudio eine halbe Stunde Rast macht. Herzlich willkommen, Herr Goldstein.
Wunderschönen guten Tag nach Köln.
Ja, Sie sind ja sogar angekommen in Köln. Ich meine, es wäre für Sie auch unmöglich, eigentlich nicht hier hinzukommen, ne? Weil Sie reisen einfach für Ihr Leben gerne von A nach B.
Ich würde sagen, ich finde meinen Weg.
Wunderbar. Schön, dass Sie ihn hier hingefunden haben. Ich hatte gerade schon erwähnt, dieses Zitat, dass Sie wüssten, was unfrei sein bedeutet. Was bedeutet unfrei sein für Sie?
Na, unfrei ist im Grunde genommen für mich eine Definition, die ich auch aus meiner Jugend mitbringe. Ich bin ja in der DDR aufgewachsen. So, dann kriegt man ja die Unfreiheit schon so ein bisschen in die Wiege gelegt, würde ich sagen, weil wir waren 10 Kilometer von der Grenze entfernt. Wir wussten, wir kommen nicht über den Zaun. Und so hat sich eben bei mir schon in jugendlichen Jahren eben diese Sehnsucht nach der Freiheit so entwickelt, die unterschiedliche Definitionen auch angenommen hat im Laufe meines Lebens. Aber damals war es eben in erster Linie, frei zu sein, raus aus der DDR zu kommen und eben, dass einem die weite Welt offen steht, damit man sich frei bewegen kann, frei seine Meinung äußern kann. Das waren so diese Ursprünge des Freiheitsdrangs.
Können Sie noch rekonstruieren, wann das so genau war? Weil es ging ja nicht allen Menschen so, dieses Gefühl zu haben, also die Freiheit zu suchen und auch über die Grenze zu gehen. Wann würden Sie sagen, ist das bei Ihnen so groß geworden, dieser Traum, dieser Wunsch?
Also die Welt wird ja auch größer, je älter man wird in dem Sinne. Und als Kind, ich bin verhältnismäßig frei aufgewachsen, da ist man natürlich in der Region glücklich. Man zieht draußen rum mit Freunden und so weiter und so fort. Und in der Pubertät dann ist das so, war das so wie ein Entwicklungssprung, wo man dann gesagt hat, okay, jetzt habe ich hier die Region erkundet, wie komme ich denn jetzt weiter? Und dann ist automatisch diese Grenze in den Fokus gerückt, das System in den Fokus gerückt, man beschäftigt sich damit. Und dann kamen eben die ersten Fluchtgedanken auf, ich muss hier raus. Das war so ein bisschen dieser innere Drang, diese Sehnsucht, die mich damals getrieben hat. Und dann ist eben darüber nachgedacht worden und ich war auch immer sehr offener Mensch und habe viel gesprochen, auch mit Freunden und so weiter. Und da ist eben dieses Thema eben besprochen worden und das war wahrscheinlich auch der Grund, warum man mich dann mit 15 Jahren eingesperrt hat, weil man festgestellt hat, der Goldstein, der spielt mit dem Gedanken zu fliehen. Und das war natürlich verboten, da gab es auch Gesetze dazu, Republikflucht, das wurde bestraft und da wurde mich eingesperrt damals mit 15 Jahren und hat eben versucht herauszufinden, ob ich nun wirklich ein Gegner des Systems bin oder nicht.
Wie ging es Ihnen da, als Sie eingesperrt waren? Wie war das da mit dem Gefühl des Unfreiseins? Denn dann hatten Sie ja tatsächlich das Eingesperrtsein in einem noch kleineren Rahmen, nämlich in einem Raum und nicht mehr nur in den Grenzen eines Landes.
Ja, man hat die Gewalt des Systems dann richtig am eigenen Leib zu spüren bekommen. Und das war natürlich auch eine Schocksituation für mich. Ich wurde aus der Schule geholt, früh um 8 oder so. Ich war dann 12 Stunden bei der Kriminalpolizei gesessen. Man hat mich verhört und ich habe dann so in meiner Naivität auch, habe ich dann zugegeben. Ich sage, okay, ich habe mal mit dem Gedanken gespielt, abzuhauen. Aber im Moment habe ich gesagt, ist das gar nicht für mich aktuell. Ich bin gerade verliebt, das war gerade so eine Zeit. Und das hat die aber gar nicht interessiert. Die haben mich dann abends in Untersuchungshaft gesteckt. Letztendlich, es war am 5. November, es war ein ziemlich kühler Tag so. Und dann war ich letztendlich 2,5 Monate in Untersuchungshaft, musste dann mehrere Verhöre über mich ergehen lassen, logischerweise. Das wurde immer wieder rausgekitzelt, warum, wieso, weshalb. Und das war auch ziemlich deprimierend. Ich wollte dann Selbstmordgedanken, habe mich verfolgt. Ich wurde dann in den Keller geschafft, ans Bett gefesselt und so weiter. Also es war eine ziemlich harte Zeit. Ich wurde auch so ein bisschen gebrochen zu der Zeit. Also mein unbeschwerter Freiheitsdrang wich so ein bisschen der Angst vor dem System. Und ich habe dann versucht, ein bisschen diplomatischer vorzugehen und habe mich dann 3 Jahre verhältnismäßig ruhig verhalten, bis ich eben dann wieder die Flucht gewagt habe und dann aber mit einer klareren Vorstellung und auch mit der Konsequenz, die daraus natürlich folgen konnte, die waren mir damals bewusst gewesen zu der Zeit.
Aber der zweite Fluchtversuch hat letztlich auch dazu geführt, dass Sie dann tatsächlich irgendwann auch die Grenze verlassen konnten, oder?
Richtig, da ist ja wieder schiefgegangen an sich. Ich bin über 3 Zäune gekommen. Man hat uns dann vom letzten Zaun gestellt. Wir wurden dann eingesperrt, zu 2 Jahren Freiheitsentzug verurteilt. Und dann wurde ja damals dieser Rechtsanwalt Vogel in Berlin, ist ein bekannter Name, das war so ein, man könnte sagen, Menschenhändler, der mit dem Westen verhandelt hat, eben welche politischen Häftlinge sitzen gerade im Gefängnis. Und dann wurde ich vom Westen freigekauft nach 6 Monaten Haft. Und dann hatte ich mein erstes definiertes Ziel der Freiheit damals erreicht, nämlich aus der DDR herauszukommen. Und dann war ich im Westen und stand ja in Fulda in der Einkaufsmeile und habe gedacht, Mensch, jetzt bist du frei.
Das war dann auch tatsächlich so dieses konkrete Ziel. Da hatten Sie noch gar nicht das, was dann ja auch im Laufe Ihres Lebens noch geschehen ist, nämlich das Bereisen von unzähligen Kontinenten, von den Weltmeeren. Vermutlich waren das noch gar nicht so diese Gedanken, die Sie hatten.
Na, das Leben ist eine Entwicklung. Man wächst auf, man hat, wie bei mir damals, die Freiheit, der Freiheitsdrang aus dem Osten rauszukommen, erstmal im Westen. Die Grenzen waren dort offen. Es ging mir nicht in erster Linie damals so um das Materielle. Für mich war immer die Möglichkeit, wenn die Möglichkeit da war, reisen zu können, das war für mich schon wichtig. Aber ich wurde natürlich dann beeinflusst auch durch das System hier im Westen. Man kommt hierher, man sieht dieses Materielle.
Aber Sie haben mal irgendwo auch gesagt, als Sie dann im Westen angekommen sind, wollten Sie schon ganz gerne Millionär werden. Das hat ja schon was mit materiellen
Dingen. Das ist richtig, das ist, was ich gerade ansprechen möchte. Ich bin dann angekommen im Westen, bin dann nach Baden-Württemberg gekommen, schaffe Häusle baue, wo auch wirklich das
ja, aber so dass steht. Sie aus Sachsen kommen, können Sie trotzdem nicht verheimlichen. Man hört es noch ein bisschen.
Es gibt auch gar keinen Grund dazu. Ja. Aber dort ist eben so ein bisschen suggeriert worden, du musst arbeiten, du musst dir was schaffen. Und da bin ich eben auch dann reingegangen. Es ist ja auch notwendig, um leben zu können. Das stellt man ja schnell fest, Miete zahlen und so weiter. Und dann bin ich nach 2 Jahren in die Selbstständigkeit reingegangen, habe mich dann selbstständig gemacht, erstmal als Versicherungsvertreter. Das war meine erste selbstständige Tätigkeit, wo ich auch 3 Jahre sehr erfolgreich tätig war. Und dann hat sich das weiterentwickelt. Dann habe ich eine Werbeagentur aufgemacht, eine Druckerei, bin dann viel auf Messen gefahren und ich hatte wirklich das Ziel, Millionär zu werden, weil ich die Definition für mich so gedacht habe, hast du Geld, kannst du dir erstmal alles leisten. Du kannst überall hinreisen, du kannst dir alles kaufen, du brauchst da keine Gedanken machen. Und so war das Ziel, Millionär zu werden, bei mir für 10 Jahre ziemlich im Vordergrund an sich. Bis ich eben drauf kam, dass es eine Sackgasse ist.
Ja, da reden wir gleich nochmal drüber. Was mich aber interessieren würde, um nochmal bei diesem Gefühl von Freiheit zu sein oder zu bleiben, was Sie dann erlebt haben, als Sie im Westen angekommen waren. War das dann durchgängig ein Gefühl von Freiheit oder war letztlich auch innerhalb dieser Freiheit, fehlte Ihnen vielleicht auch etwas? Ich meine, Sie haben die Menschen, die Sie vorher kannten, die Sie liebten, nicht mehr in der Nähe gehabt. Fühlt man sich da auch ein bisschen unfrei vielleicht oder waren das nicht die Gedanken, die Sie hatten?
Ja, es war natürlich nicht möglich für mich, zurück in die DDR zu reisen. Meine Mutter zu besuchen und so weiter. Wir haben uns dann in der Tschechei getroffen. Das war die Möglichkeit. Dort konnte man auch von der DDR aus verhältnismäßig einfach einreisen. Einmal ist das passiert. Und ja, im Westen, man wird halt von der Gesellschaft so gefangen. Man kommt in das Hamsterrad eben rein, wo man auf einmal merkt, okay, ich muss hier Geld reinschaffen, sonst komme ich hier nicht weiter. Ne? Es sei denn, ich verschreibe mich einer ganz anderen Sache. Ich gehe auf die Straße und lebe dort und so weiter. Das war mir damals nicht angelegt bei mir. Und so habe ich eben gearbeitet und habe mich in diesem System fortbewegt, in dem Hamsterrad und bin eben dort erstmal gefangen gewesen. Und erst später, wenn man dann nach innen schaut, dann merkt man ja eigentlich, was will man denn überhaupt im Leben? Und dann löst sich auch das wieder auf. Das ist ja so ein Prozess.
Also es braucht bei Ihnen auf jeden Fall immer dieses Gefühl, oder das ist ja auch ganz menschlich, das sich unfrei fühlen. Da hatten Sie es dann wieder tatsächlich und sagten auch, es sei wie in einer Sackgasse. Was ist dann geschehen?
Ja, nach 10 Jahren, dann habe ich irgendwie festgestellt, dass das Geld ja nicht so das das permanent mein Leben lang zu verfolgen, das schien mir auf einmal sinnlos. Weil ich habe es ja gut verdient. Ich hatte dann so 5 Firmen gleichzeitig laufen. Ich war nur am Arbeiten, Tag und Nacht. Die Familie ist mir langsam zusammengebrochen. Dann ist eine Firma noch pleite gegangen dazu. Und dann habe ich auch gemerkt, wie sich Geschäftspartner abwenden und so weiter. Dann habe ich festgestellt, wie oberflächlich dieses ganze Ding ist. Und dann habe ich so in mir diese Unzufriedenheit festgestellt und dann ist so ein Prozess in Gang, so ein Gärprozess innerlich, wo man sich dann fragt, ja, was willst du denn machen? Was macht dich glücklich? Und dann kamen eben die weißen Strände, es kamen die Palmen, es kam das Boot auf, der Gedanke, ich konnte zu dieser Zeit nicht segeln, aber ich war sehr selbstbewusst oder ich bin auch noch selbstbewusst und habe mir gedacht, okay, das kann ich lernen. Und dann ist irgendwann die Möglichkeit aufgedacht, ein Boot zu kaufen. Das ging dann über Umwege Mallorca bis nach Thailand. Und in Thailand bin ich dann an sich erst richtig in See gestochen, um die Welt zu besegeln.
Das heißt, Sie haben so ein bisschen den Traum gelebt, von dem ja viele auch sprechen, nämlich einfach Hab und Gut verkaufen und dann raus, hinaus und etwas ganz anderes machen, in eine andere Kultur kennenlernen. War denn das Geld dann so ausreichend vorhanden, dass Sie das auch tatsächlich so machen konnten? Ich meine, Sie waren dann 7 Jahre auf dem Meer.
Das ist richtig,
unterwegs.
Aber ich habe ein sehr großes Vertrauen auch in mich selbst. Ich habe Vertrauen auch in das Leben so an sich. Und es hatte nie gereicht, das Geld. Das war mir klar, um mein Leben lang nichts mehr zu tun. Ich habe alles verkauft. Das war natürlich auch ist eine Eigenschaft, die man braucht. Wenn man sein Leben radikal verändern will, dann muss man loslassen können. Dinge, die man sich angeschafft hat und so weiter. Wir Deutschen sind an sich nicht sehr gut im Loslassen. Aber bei mir ist es irgendwie angelegt. Wenn ich eine Überzeugung habe, dass ich auf dem Holzweg bin und ein neues Ziel ins Auge fasse, dann lasse ich das alte los, um eben Raum nach vorn zu geben, damit ich auch ungehindert dem neuen Ziel entgegengehen kann. Und ich habe dann alles verkauft, auch nicht unbedingt zum Bestpreis, das war auch nicht gewollt, das war mir egal. Ich wollte das loshaben und das war so ein befreiendes Gefühl. Dann in Thailand auf diesen Katamaran zu sitzen und ich wusste, ich habe nichts mehr in Deutschland. Es waren nur noch die Winterschuhe im Schrank meiner Mutter gestanden, das war's. Und sowas zu erleben, auch zu fühlen, das hat mich so frei gemacht in dem Moment wieder. Und das sind doch diese Momente auch, wo man im Leben immer wieder hinstrebt, die Freiheit zu erfahren. Das hat sich natürlich dann immer weiterentwickelt, aber damals war es eben dieser Punkt gewesen.
Und das eben auch wieder, obwohl Sie ja auch Familie hatten. Sie haben gesagt, Sie haben sich getrennt, aber ich glaube, ein Sohn ist aus der ganz frühen Beziehung entstanden. Das heißt also, dieses Weggehen bedeutete auch immer einen Abschied nehmen von Menschen, aber so dieses innere Gefühl der Freiheit war dann vielleicht auch größer oder wie würden Sie es beschreiben? Wie alt waren Sie zu der Zeit überhaupt? Man denkt ja jetzt schon, Sie sind schon mindestens über 50 zu dem Zeitpunkt gewesen bei den Geschichten.
Zu dieser Zeit
schon
war ich damals 31, 32. Mhm. Das
also
war so
noch
dieser,
sehr jung.
Verhältnismäßig jung. Ich habe meine Hochzeit in der Selbstständigkeit in dieser Form bis zwischen 20 und 30 gehabt. Und die Familie zurücklassen, ja, das ist immer ein Thema. Habe ich auch lange drüber nachgedacht. Ich habe auch viel mit meinem Sohn drüber gesprochen. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, okay, es tut mir auch in gewisser Form leid, weil er natürlich dadurch auch leiden musste, weil als ich wegging, war er 6 Jahre alt. Wir haben zwar permanent telefonischen Kontakt gehabt, er hat mich viel im Ausland besucht, war wochenweise bei mir gewesen, auch in Thailand, in Brasilien, Karibik und wo ich halt überall war. Er hat mich lange besucht, ist mit mir gesegelt, aber trotzdem kann man natürlich nicht diese Intensität leben, wie man jetzt in Deutschland in der normalen Familie lebt. Aber letztendlich muss ja auch jeder für sich selbst gucken, was macht mich glücklich. Es gibt ja auch Familien, wo Leute einfach so zweckmäßig noch zusammen sind. Was macht das für einen Sinn? Also es macht nicht viel Sinn an sich. Das mag vielleicht ehrenhaft sein, oder sagt, ich opfere mich, aber ich glaube, keiner muss sich opfern im Leben. Ich glaube, jeder hat das Recht, sein Glück zu suchen und zu finden. Und bloß dazu muss man halt die nötige Konsequenz mitbringen und dann kann man durchaus Dinge erleben, von denen man eben sein ganzes Leben nur träumt. Und dann werden eben Träume wahr. Und dann kann man sich auch weiterentwickeln. Und das, glaube ich, ist eine wichtige Sache, über die halt jeder selbst auch nachdenken muss. Wo will ich hin? Was will ich werden? Was sind meine Ziele?
Und das hat ja bis heute auch nicht aufgehört. Also das Reisen und das Neuentdecken von Menschen, von Ländern. Wie weit haben Sie damals auch immer gedacht? Also Sie haben gesagt, Sie hatten dann das Boot, dann haben Sie irgendwie segeln gelernt, dann waren Sie irgendwie auf einem Meer. So, und wie weit denkt man dann? Denkt man dann bis zum Ende des Jahres oder denkt man nur bis zum nächsten Tag oder bis zur nächsten Sekunde?
Man lebt viel im Hier und Jetzt, weil die äußeren Einflüsse weg sind. Also man wird nicht mehr gelebt, man lebt selbst. Man sitzt auf dem Schiff, man hat keinen Zeitplan, man hat keine Termine. Von der Seite ist man da verhältnismäßig frei eben in dieser Geschichte. Und natürlich, wenn man jetzt in See sticht, man will den Indischen Ozean überqueren. Zum Beispiel ich damals, ich hatte ja keine Ahnung vom Segeln. Ich war auch ein bisschen blauäugig, Naivität, aber trotzdem auch selbstbewusst, okay, ich schaffe das. Dann schaut man schon, okay, in 14 Tagen muss ich ungefährdet oder möchte ich gerne in den Malediven sein. Beispielsweise, aber trotzdem wird man natürlich vom Wetter beherrscht auch, man muss reagieren, nachts eben Ausschau halten und so weiter. Man ist schon viel beschäftigt mit sich, aber man schaut nicht so weit. Natürlich war so dieser Ferntraum, eventuell die Welt zu umsegeln, das war natürlich so eine Glocke, die über dieser ganzen Sache hing. Aber irgendwie hat man gemerkt, das spielt gar keine Rolle. Man hat die Zeit einfach laufen lassen und wir haben ja monatelang auf Inseln verbracht und wir haben uns da gar nicht jetzt mehr an dieser Weltumsegelung orientiert dann nach einiger Zeit.
Dann könnte man ja sich eigentlich denken, ach Mensch, Wahnsinn, jetzt habe ich also das, was Sie erzählt haben, ist so ein Traum, den viele träumen, aber nicht leben. Dann müsste ja irgendwann auch der Zeitpunkt vielleicht kommen, wo man sagt so, wow, da, jetzt habe ich so viel erlebt, ich war so in der Freiheit draußen. Jetzt kehre ich wieder zurück und baue mir irgendwo etwas auf, wo ich sesshaft werde. Aber das hat eben nicht aufgehört. Es waren dann noch unzählige Reisen, die dann folgten. Vielleicht erzählen Sie selber einfach von einer, die Ihnen noch in allerschönster Erinnerung geblieben sind, von dem Zeitpunkt an, als Sie das Segelschiff wieder verlassen hatten, nach 7 Jahren.
Na gut, das war auch wieder so eine Traumverschiebung in meinem Kopf. Das Segeln war gelebt. Ich hatte alles erfahren auf dem Meer, was ich für mich so erfahren wollte und hatte auch das Gefühl nicht mehr dazu. Ich habe gemerkt, okay, das Boot wird mir zu eng und so weiter. Und danach, es war eine Herzensreise, die mir dann so ein bisschen, die entstanden ist auch. Das war jetzt nicht so direkt geplant. Manchmal passieren ja Dinge auf dem Weg zu irgendeinem neuen Ziel und ich hatte damals ein Expeditionsmobil gesucht, ein Allradfahrzeug, mit dem ich mich eben auch über Land fortbewegen kann und bin bei der Suche nach diesem Expeditionsmobil auf einen Wasserwerfer der Bereitschaftspolizei gestoßen im Internet. Damals hat man gerade die Problematik Stuttgart 21, wo die Wasserwerfer wieder ein Thema waren, auch in Deutschland präsent waren, auch in den Medien. Und ich hatte zu dieser Zeit schon viel mich mit dem Buddhismus beschäftigt, hatte so eine Affinität auch zum Dalai Lama und so weiter, Friedensnobelpreisträger. Und dann habe ich mir gedacht, okay, versuch doch mal nicht nur für dich glücklich zu werden, versuch doch andere Menschen mal in diese Pläne mit einzubeziehen. Und dann bin ich in die Schulen rein, habe mit den Kindern gesprochen, habe da Friedensbotschaften gesammelt und mit diesen Botschaften und diesem Wasserwerfer, den ich eben ersteigern konnte im Internet, bin ich dann nach Indien gefahren zum Dalai Lama. Und das war natürlich eine Reise, die auch mich bis heute noch beschäftigt, vor allem auch die Begegnung eben mit dem Dalai Lama.
Ja, weil Sie haben ihn dann wirklich getroffen auch. Wie kam es überhaupt? Ich weiß nicht, ob der dann sofort sagt, da kommt einer mit einem Wasserwerfer der bayerischen Polizei, dem sage ich mal guten Tag. Wie haben Sie das geschafft?
Nein, das war nicht so. Ich hatte natürlich auch im Vorfeld schon Kontakt aufgenommen und habe versucht, dort mit E-Mail mich anzukündigen. Aber so einfach kriegt man ja nicht einen Termin beim Dalai Lama. Aber ich hatte großes Vertrauen in die ganze Geschichte und ich dachte, gut, die Buddhisten haben ein großes Herz. Und ich wusste, der Dalai Lama lebt dort in Dharamshala verhältnismäßig zurückgezogen und bin dann einfach runtergefahren. 12.000 Kilometer, haben 3,5 Monate gebraucht, mein Bruder und ich sind damals gefahren, durch Iran, durch Pakistan, durch. Und dann standen wir irgendwann so Ende September, Anfang Oktober eben in McLeod-Ganj, da wo der Dalai Lama wohnt. Und dann war erstmal klar, ich bin da. Das kann man auch nicht übersehen, gerade mit so einem Fahrzeug. Und dann bin ich in das Büro reingegangen, habe mich angemeldet. Die wussten natürlich schon mal von mir, weil ich schon mal E-Mails geschrieben hatte und so weiter. Und dann wurde mir tatsächlich kurzfristig ein Termin eingeräumt. Ich hatte natürlich auch Glück, der Dalai Lama war gerade da. Der ist ja auch viel in der Welt unterwegs. Und 4 Tage später stand ich dann vor dem Dalai Lama mit meinen Friedensbüchern in der Hand und habe die ihm überreicht und habe gesagt, Your Holiness, do you have a little message? Hast du eine kleine Botschaft für die Menschen in Deutschland? Weil die schauen jetzt alle auf dich. Und dann hat er 5 Minuten mit mir erzählt und hat mir eben eine Botschaft mitgegeben, die ich auch in mein Buch reingeschrieben habe, für die er dann später sogar das Vorwort geschrieben hat für die Bücher. Und
was war das für eine Botschaft?
Nun, die Botschaft hat sich so ein bisschen mehr an die Jugend gerichtet. Er hat gesagt, okay, seine Generation ist ja vom letzten Jahrhundert. Er sagt, es war ein Jahrhundert mit sehr viel Gewalt. Und er sagt eben, dass die Generation von heute die Möglichkeit hat, die Welt gewaltfreier zu machen. Er sagt, es ist ein langer Weg, wir müssen da viel dran arbeiten und es hat auch so ein bisschen hingezielt auf die Verantwortung, die wir also auch den Kindern, den Jugendlichen gegenüber haben. Und er kann ja nur das immer wieder aufrütteln. Ich meine, letztendlich kann er es alleine nicht tun. Er kann es nur sagen. Und ich glaube, wenn man das dann hört, dann kann man das für sich selbst annehmen und kann es vielleicht auch umsetzen. Und das wäre eine Perspektive.
Würden Sie auch sagen, das war eine der für Sie wichtigsten Begegnungen in den letzten Jahren?
Die Dalai Lama-Begegnung war auf jeden Fall eine sehr wichtige Begegnung, auch vom Gefühl her gesehen, weil das Gespräch selbst war nicht so das intensivste Gefühlserlebnis für mich, sondern das hat bereits 4 Tage vorher stattgefunden, als ich ihm ganz kurz begegnet bin und er mich an sich nur berührt hat. Das war so ein bisschen diese Initialzündung für die Gefühlsebene, wo ich gesagt habe, okay, ich bin angekommen. Nach der ganzen Zeit der Vorbereitung, die Wasserwerfer, Umbau, die Fahrt, die Risiken und dann steht man dort in Mekelot-Gange und wird vom Dalai Lama so mehr nebenbei berührt und da bin ich zusammengebrochen und da war mir klar, es war wie wenn mir eine Last von den Schultern genommen wurde und es sind die Fäden zusammengelaufen, die Energien kamen hoch und dann habe ich da geweint eine halbe Stunde, aber das war mir ein glückliches Weinen, eben das Ziel erreicht zu haben, von dem man eben so lange auch geträumt hat.
Die Ziele bei Ihnen sind aber eben nicht die, wo man sagt, da bleibe ich dann, sondern das Ziel ist eher dieses Gefühl von danach breche ich einfach wieder auf. Also wir können jetzt nicht alle Reisen besprechen. Dazwischen lag noch eine ganz große in Kanada und Alaska. Darüber haben Sie auch das Buch Sehnsucht Wildnis geschrieben, wo man nachschauen kann und nachblättern kann, was Sie dort erlebt haben. Was mich aber noch interessieren würde, ist letztlich, was biografisch auch so ein bisschen wieder den Bogen schließt zu diesem Empfinden des Unfreiseins. Sie waren jetzt ganz, ganz viele, also Tage oder tagelang unterwegs im grünen Band an der deutsch-deutschen Grenze und sind dieses abgewandert, über 800 Kilometer lang, also genau an der Grenze, die letztlich auch biografisch für ihr Leben steht und das Gefühl des Unfreiseins dokumentiert so ein bisschen. Wie war das da? Was ist das? Was war das für ein Projekt?
Das grüne Band, das ist mir ja zu mir gekommen, mehr oder weniger von außen. Ich habe das gar nicht so direkt auf meinem Schirm gehabt und durch die Ansprache vom BUND in Deutschland, ob ich das grüne Band abwandern würde, es ist bei mir so auch so ein Fenster aufgegangen. Ich habe gemerkt, okay, du hattest früher die Problematik, Flucht und so weiter. Und dann habe ich auch gespürt, dass nach fast 30 Jahren die Zeit ist, diese Schubladen aufzumachen und eben mich der Geschichte zu stellen. Und das grüne Band ist ja heute, es heißt ja vom Todesstreifen zur Lebenslinie. Es ist jetzt ein Naturschutzprojekt geworden, kann man schon sagen, in Deutschland mit 1000 seltenen Arten. Und ich habe das dort abgewandert komplett und habe jetzt praktisch die Menschen dort interviewt, sowohl in die Geschichte geschaut, als auch nach vorn, auch in die heutige Zeit. Und das ist eine spannende Entwicklung. Und ich werde mich da in den nächsten 1-2 Jahre damit noch intensiv beschäftigen.
Aber wie hat sich das für Sie angefühlt so ein bisschen auch? Das war natürlich dann eben auch wieder eine Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte und dem Unfreisein.
Es war mit einer meiner emotionalsten Reisen, die ich natürlich unterschätzt habe am Anfang. Wenn man aber dann dort langläuft, man sieht die Mahntafeln von den Toten, die dort erschossen wurden und so weiter. Man kommt in Grenzanlagen wieder, man sieht die Museen, man spricht mit den Menschen, die selbst Zeuge wurden von Todesschüssen, deren Häuser weggerissen wurden und so weiter. Man sieht aber auch das Positive, dann versteht man das manchmal nicht so mehr, wo man sagt, warum ist das alles passiert, warum? Und dann kommt der Schmerz hoch und wenn dieser Schmerz aufkommt, dann sind halt die Emotionen da und da fließen halt auch Tränen. Aber das ist auch notwendig, um sich mit der Zeit zu versöhnen. Und ich bin so ein Getriebener, bei mir kommt das vor, wie wenn viele Leben in meinem eigenen Leben ablaufen und ich werde das mal gucken, wie lange das mich noch so treibt.
Und wenn Sie selber sagen von sich, Sie sind so ein Getriebener, ich finde dieser Begriff des Getriebenseins, der hat eigentlich auch irgendwie viel mit unfrei zu tun. So, also Sie streben so nach dem Freisein und haben auch so wahnsinnig viele tolle Sachen erlebt. Aber man kommt irgendwie nicht so an. Ich frage mich, ist man dann so ein bisschen, manchmal stresst es einen selber auch, dass man denkt, was mache ich jetzt so noch weiter und noch mehr und noch interessantere Sachen oder sind Sie überwiegend glücklich?
Ich bin überwiegend glücklich, ist klar, aber das sind ja auch längere Jahresprozesse immer, das geht ja nicht von heute auf morgen. Das sind Entwicklungen, man hört in sich rein, man merkt, da stimmt irgendwas nicht, das ist nicht mehr im Gleichgewicht und dann hinterfragt man seine eigenen Gefühle und sein Denken und dann kommt man auf neue Wege. Und wenn die Wege gesehen sind und manchmal tut sich eine Tür auf, die man zu dem Zeitpunkt noch gar nicht sieht und ich warte dann auf die Chance und wenn die Chance kommt, dann irgendwie ergreife ich die Chance und dann geht das Leben in eine andere Richtung weiter und bis jetzt habe ich es noch nie bereut.
Was würden Sie sagen als letzte Frage? Damals, als Sie noch in der DDR lebten, da hatten Sie eine Vorstellung von Freiheit. Was ist heute jetzt an diesem Tag hier in diesem Studio Ihre Vision, Ihr Bild von Freiheit?
Lebe dein Leben, so wie du das erträumst. Das ist eine Sache, die ich auch in Kanada, Alaska gelernt habe. Ich habe ja dort viele Aussteiger besucht, wie wir das auch in dem Buch niedergeschrieben haben. Und der Morgan Davis, der dort als Aussteiger eben in der Wildnis lebt, schon ein älterer Mann, der eben Millionär an sich ist, aber das Geld eben nicht braucht. Der lebt in einer Hütte und er sagt, ich kann für mein Leben sagen, ich habe all meine Träume gelebt. Und wenn man das rückblickend sagen kann, ich glaube, dann hat man frei gelebt. Und das muss das Ziel eines jeden Menschen sein.
Aber Sie haben bestimmt noch ganz viele Träume vor sich. Mario Goldstein, herzlichen Dank für den Besuch hier heute in der WDR 5 Redezeit. Und alles Gute Ihnen noch.
Dankeschön, vielen Dank.
Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.